Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
Und mir, der Schredder.
Und vorneweg eine kleine Triggerwarnung. Wir werden heute explizit über psychische Erkrankungen wie Depressionen sprechen und auch über Suizidgedanken und selbstverletzendes Verhalten. Wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht, dann hört euch die Folge lieber nicht an oder zumindest nicht alleine. Also, diese Folge fällt mir persönlich ein bisschen schwerer. Ich möchte heute über meine Depression sprechen. Ich weiß, das ist jetzt hier keine große Enthüllung oder sowas, das ist ja so unser Ding, dass wir in unserem Podcast auch über psychische Erkrankungen sprechen. Also ich denke mal, dass das so aus den Folgen schon herausgegangen ist. Und ich meine, die meisten, die mich persönlich kennen und diesen Podcast hören, wissen das ja auch schon. Ich möchte trotzdem aber einmal ja ganz offiziell darüber sprechen, weil ich halt auch einfach ein Stück weit aufklären möchte, weil ich diese Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen persönlich ganz schrecklich finde und dem ja ein bisschen entgegengehen möchte und vielleicht auch Betroffenen da draußen ein bisschen Mut machen möchte, da auch drüber zu sprechen. Und da dachte ich mir so, naja, wozu hat man denn einen Podcast,
ja, stimmt.
Wenn ich für sowas... Ja, warum es mir so schwer fällt, darüber zu sprechen, einfach halt, weil ich mich damit ja auch angreifbar mache oder verletzlich mache. Zumal man mir meine Depression, glaube ich, so nicht anmerkt im Alltag. Und es deswegen vielleicht für Leute, die es nicht wissen, ein bisschen überraschend ist. Ja, und es ist einfach allgemein ein sehr sensibles Thema. Deswegen, habe ich ein bisschen länger überlegt, ob ich da überhaupt drüber reden sollte. Aber wie gesagt, ich möchte halt dieser Stigmatisierung entgegengehen.
Finde ich eine richtig gute Sache. Das Problem mit psychischen Erkrankungen ist ja, dass es einem eben nicht auf die Stirn geschrieben steht oder wie bei einem gebrochenen Bein, dass man es halt direkt sieht, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat. Man kann ja den Menschen schlecht in den Kopf schauen.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall super mutig, weil ich weiß, wie schwer dir das fällt. Und erzähl mal.
Das klingt jetzt so pathetisch. Ich glaube, es ist Teil meines Heilungsprozesses, weil mir selber immer wieder auffällt, wie unfassbar schwer es mir fällt, selber zu akzeptieren, dass ich krank bin. Mir fällt es auch immer richtig schwer, das so auszusprechen. Ich bin krank. Aber eine psychische Erkrankung ist natürlich genauso wie eine körperliche. Ja, wie gesagt, hätte ich mir das Bein gebrochen und hätte einen Gips, so, das würde jeder sehen. Und dann wüsste jeder, sie hat sich das Bein gebrochen, so. Und dann fällt es einem selber ja auch, also, ne, das ist halt was man greifen kann. Und dann fällt es einem selber auch nicht so schwer, sich selber die Zeit zu geben, um sich zu heilen und wieder fit zu werden. Und das fällt mir persönlich halt einfach unfassbar schwer. Genau, gerade weil mir halt eben also so typische Depressionssymptome fehlen. Also dieses typische, man kommt nicht mehr aus dem Bett, man kriegt seinen Alltag nicht mehr hin, zieht sich komplett zurück. Das ist bei mir halt gar nicht so doll ausgeprägt. Weswegen es mir jahrelang sehr schwer gefallen ist, das so für mich zu akzeptieren. So, weil ich halt immer meinen Alltag noch relativ gut hinbekommen habe und trotzdem jeden Morgen aufgestanden bin und so und auch immer noch Kontakt zu meinem Umfeld, zu meinen Freunden habe. Aber das heißt ja nicht, dass es mir nicht weniger schlecht geht deswegen. Beziehungsweise gerade dieser Druck, den Alltag schaffen zu müssen, ja, frisst mich halt ein bisschen innerlich auf und Aber ich dachte, ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich dachte, ich erzähle mal so halbwegs chronologisch meine Geschichte. Ja, und dazu muss man sagen, also gerade am Anfang ist es bei mir immer sehr episodisch gewesen. Also ich hatte immer mal schlechtere Phasen und dann auch wieder bessere Phasen. Das ist ja häufig bei Depressionen so. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, hat es bei mir eigentlich schon in der 11. Klasse angefangen. Das war 2019. Da war das so das erste Mal, dass ich auch Suizidgedanken hatte. Da habe ich tatsächlich damals auch mit einem Lehrer deswegen gesprochen, aber da ist dann nie so wirklich was passiert. Ja, und dann war es halt so durch die 12. Klasse so ein Auf und Ab. Dann natürlich in Corona-Zeiten, also mir ging es im ersten Lockdown sehr schlecht. Da habe ich tatsächlich auch 4 Wochen einfach im Bett gelegen, weil mir halt bis dahin der Alltag immer auch irgendwo eine Stütze war. Also eben dieser Druck, morgens aufstehen zu müssen, hat mir halt irgendwo auch geholfen. Also klar, das ist auch Stress, aber für mich war das immer eine ganz wichtige Stütze und auch so diese Routinen und dieses feste Tagesgerüst, so zur Schule gehen, ja, das hat mir einfach wahnsinnig viel Halt gegeben und das ist dann natürlich im ersten Lockdown von heute auf morgen einfach weggebrochen und das war damals für mich sehr, sehr schwer. Mhm. Ging bestimmt vielen Leuten so, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und ich habe, ich glaube, so 3 bis 4 Wochen gebraucht, um überhaupt wieder irgendwie eine Art von Tagesrhythmus aufzubauen. Das war gar nicht cool. Ja, und dann natürlich auch durchs Abi hindurch war natürlich einfach eine massive Stressbelastung für mich. Und bei mir ist es halt, je mehr Stress ich habe, desto ausgeprägter sind halt auch meine Depressionssymptome. Was irgendwie logisch ist.
Ja.
Genau, also durchs Abi hindurch ging es mir tatsächlich auch sehr schlecht. Kurz dazu, ich habe aber zu dem Zeitpunkt wirklich maximal mit Freunden drüber gesprochen, nicht mit meinen Eltern. Ich hatte keine offizielle Hilfe oder sonst irgendwas. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Genau, dann nach dem Abi, da hatte ich ja ungefähr ein halbes Jahr frei zwischen Abi und Ausbildungsbeginn. Da ging es mir tatsächlich eine Zeit lang relativ gut. Einfach, ja, lag einfach daran, dass ich halt meine Zeit frei nutzen konnte. Ich hatte keinen Stress, kein gar nichts. Konnte jeden Tag so verbringen, wie ich das wollte. Das ist natürlich absoluter Luxus und auch so mit diesem festen Ziel vor Augen, dass das ja nicht immer so weitergeht, sondern dass ich halt zu einem bestimmten Datum wieder was Neues anfange. Ich glaube, das hat mir damals auch sehr geholfen. Also hätte ich mich in der Zeit auch noch irgendwie um irgendwie einen Ausbildungsplatz kümmern müssen und in der Zeit Bewerbungen schreiben müssen, ich glaube, das wär absolut schief gegangen. Aber dadurch, dass ich ja den Ausbildungsplatz schon hatte, hatte ich sowas Festes, wo ich drauf hingearbeitet habe. Das war sehr gut. Genau, und dann bin ich ja dann auch umgezogen und ich glaube, da spielen jetzt so mehrere Faktoren mit rein, aber so, ja, vom Zeitraum her ist es die Zeit, zu der ich meine Ausbildung angefangen habe. Seitdem geht es mir tatsächlich wieder massiv schlechter. Ja, wie gesagt, ich denke, das sind mehrere Faktoren. Ich kann das jetzt nicht so an einer Sache festmachen, aber halt, naja, Wohnungswechsel, einfach der Stress mit der Ausbildung, das ist ja einfach eine hohe Belastung. Genau, und dann war es Januar, Februar rum wirklich sehr, sehr schlimm bei mir. Ja, und da habe ich dann auch das erste Mal mit meinen Eltern gesprochen und Hilfe bekommen. Und dann hatte ich Ende Februar meinen ersten Termin bei einem Psychiater und nehme seitdem auch Medikamente, also Antidepressiva. Ja, seit Mai habe ich auch einen Therapieplatz und bin jetzt in Therapie, was eine sehr, sehr große Hilfe ist. Also es ist echt ein wahnsinniges Geschenk. Und ich habe auch direkt der erste Therapeut, bei dem ich ein Erstgespräch hatte, war schon super und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich ihn habe. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass direkt der Erste schon so gut passt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich vor ein paar Wochen meine Woche ausgesetzt habe. Da hatte ich dann wieder ein sehr dolles Tief, da ging es mir auch wirklich gar nicht gut. Aber ja, ich war dann halt die letzte Schulwoche vor den Sommerferien krankgeschrieben. Aber ich glaube, das war auch die Woche, in der ich nicht mit aufgenommen habe. Nur einmal so als Erklärung, warum ich nicht da war. Ja, aber mittlerweile habe ich mich wieder ein bisschen gefangen und deswegen kann ich auch heute diese Folge aufnehmen, weil ich jetzt, wie gesagt, Sommerferien habe. Das heißt, ich habe wirklich Zeit, mich komplett auf mich zu fokussieren und auch mit der Therapie im Hintergrund habe ich mich eigentlich soweit wieder stabilisiert.
Sehr gut.
Wobei es natürlich, und das muss ich sagen, habe ich durch all die Zeit immer an mir selbst beobachten können, immer wenn ich so eine gute Phase habe, hatte ich immer so eine kleine Stimme im Hintergrund, die gesagt hat, ja, aber das ist ja nur eine gute Phase. Also genauso wie man sich in schlechten Phasen sagen kann, ja, es ist nur eine Phase und es wird auch wieder bergauf gehen, habe ich das halt andersrum in Zeiten, wo es mir gut geht, auch immer so, naja, es ist halt nur eine Phase, es wird dir auch wieder schlechter gehen. Kennst du das?
Ja.
Das ist so unfair. Ich weiß halt einfach jetzt schon, dass wenn die Sommerferien vorbei sind und der Schulstress wieder einsetzt, dass es mir dann halt wieder schlechter gehen wird. Und das ist irgendwie ein bisschen frustrierend.
Wie wirkt sich das in deinem Alltag konkret aus?
Also ich glaube, dass das meiste davon tatsächlich einfach in meinem Kopf stattfindet. Also halt einfach, ja, so dieses typische Grübeln habe ich ganz viel. Und natürlich auch, wenn es stressiger wird, dann fange ich an, so alles zu hinterfragen. Und dann kommen meistens auch die Suizidgedanken mit hoch. Ja, wie gesagt, mein Alltag an sich, also so halt aufstehen, irgendwo hingehen, was machen, Schule und so, habe ich ja immer sehr gut hinbekommen. Und ich meine, ich habe ja auch mein Abi gut geschafft mit 2.0, so, ne? Wenn man bedenkt, dass ich zu der Zeit echt eine schwere depressive Phase hatte, ist das eigentlich echt krass. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, aber ich merke halt einfach allgemein, dass ich nicht so belastbar bin wie früher. Also ich bin einfach viel schneller erschöpft, ich bin permanent angestrengt. Ich brauche mehr Pausen, weil es einfach eine ja, emotionale und körperliche Erschöpfung dann ist. Ich bin super schlecht geworden, was soziale Kontakte angeht. Ich finde Umgang mit Menschen im Allgemeinen anstrengend. Und wenn ich halt länger mit Leuten was mache, ist auch dann egal, ob ich die Leute kenne oder nicht. Ich brauche danach halt echt eine Pause, so, weil mir das dann einfach alles zu viel ist. Und ja.
Ich habe das immer, dass ich mich dann über mich selbst so hart ärgere, weil das sind ja eigentlich Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt, aber trotzdem fühlt man sich danach halt so völlig ausgelaugt und erschöpft und man denkt sich nur so, Das haben sie ja irgendwie nicht verdient. So.
Ja,
und man fühlt sich dann einfach so richtig schlecht.
Ich habe das ja auch mit Leuten, mit denen ich gut befreundet bin und so. Ich denke mir dann zwischendurch auch so, okay, jetzt möchte ich mich eigentlich eine halbe Stunde irgendwo hinlegen und nicht mehr reden müssen. Obwohl ich ja gerne mit denen rede. So. Man genießt ja auch den Kontakt, aber es ist halt trotzdem einfach super anstrengend.
Ja.
Und dann eine Sache noch, mir ist aufgefallen, dass ich sehr reizempfindlich geworden bin.
Mhm.
Also Lärm belastet mich sehr doll. Deswegen ist zum Beispiel auch Einkaufen zu einer absoluten Alltagsherausforderung geworden. Einfach weil es halt, es ist laut, es sind Leute um dich rum, es ist wuselig, die Leute sind gestresst. Das ist einfach für mich so absolut Horror, gerade so. Also wenn es ein bisschen voller ist, ist es absolut Krise.
Aber das kann ich so nachvollziehen. Einkaufen, Horror, wenn man irgendwie gerade sowieso so Hochanspannungsmomente hat.
Was bei mir das Problem ist, also ich habe ja auch schon von meiner Panikattacke beim Festival erzählt. Ich rutsche dann halt, wenn ich so reizüberflutet bin, in so einen komischen Zustand über. Und das ist nicht cool. Also ich werde dann total apathisch und kriege absolut nichts mehr geschissen. So die kleinsten Aufgaben werden dann zur Riesenherausforderung. Und mein Gehirn fühlt sich dann immer an wie in Watte gepackt irgendwie. Und alle Geräusche sind viel lauter. Und das ist einfach super unangenehm.
Mhm.
Und wenn ich halt dann in diesem Zustand nicht rechtzeitig aufhöre, die Notbremse ziehe, die Situation verlasse, dann rutsche ich halt in so eine Panikattacke rein, dann mit Heulkrämpfen und Zittern, Hyperventilieren und sowas.
Ach, scheiße.
Ja, deswegen bin ich da halt mittlerweile sehr vorsichtig. So, wenn ich so merke, okay, die Geräusche um mich rum werden deutlich lauter, als sie sein sollten. Okay, mein Gehirn hört auf, Reize zu filtern in wichtig und unwichtig. Okay.
Guck mal, aber zum Beispiel, das finde ich halt super reflektiert, dass du diesen Zusammenhang verstehst, weil bei mir war halt nie diese reflexive Ebene da, bis ich halt in Therapie gegangen bin. Aber zum Beispiel dieses, okay, gut, mein Gehirn ist gerade reizüberflutet, da komme ich immer gar nicht hin, sondern einfach, oh fuck, ich bin angespannt. So.
Ja.
Deswegen finde ich das gerade ganz spannend.
Genau, und das nächste Problem, was ich halt auch ganz doll habe, ich kenne diesen Begriff aus einem anderen Kontext. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich den Begriff mal benutze, weil ich das sehr treffend finde. Was für mich persönlich anstrengend ist, ist dieses Maskieren, also so tun, als wäre alles in Ordnung. Und ich mache das immer sehr stark, auch wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, weil ich ja eben so typische Depressionssymptome eigentlich gar nicht habe. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss, oder ich habe permanent dieses Gefühl von, ich muss das überspielen. Und ich darf nicht zeigen, wie es mir eigentlich geht. So, das heißt, in Gesellschaft verstelle ich mich halt sehr viel. Und das zieht einfach super viel Kraft. Ja, halt einmal im Umgang mit Leuten direkt, so auch im Gespräch, so allein schon zu lächeln, wenn einem eigentlich gerade gar nicht so danach ist. Oder sich zu unterhalten, wenn man eigentlich gerade überhaupt keine Kraft dazu hat. Das ist einfach super anstrengend. Und das nächste ist halt jetzt auf die Schule bezogen, dass ich halt das Gefühl habe, ich muss immer super Top-Leistungen bringen. So, ich darf mir nichts anmerken lassen und auch wenn es mir eigentlich richtig schlecht geht, muss ich trotzdem in der Schule sein und mir fällt es super schwer, wenn es mir schlecht geht, dann auch zu akzeptieren, dass ich ja quasi krank bin und damit auch zu Hause bleiben könnte. So, und dass das vielleicht an manchen Tagen tatsächlich besser ist, einen Tag Pause zu machen. So, ich habe das Gefühl, wenn ich zu Hause bleibe, weil es mir psychisch schlecht geht, habe ich immer das Gefühl, ich würde schwänzen. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich bei mir besser geworden, seitdem ich halt in der Schule da offen drüber gesprochen habe, beziehungsweise halt mit den Lehrern gesprochen habe. Weil, also, ja, hat sich bis jetzt nicht viel verändert in der Schule, so, aber einfach, weil es mir persönlich den Druck nimmt, so tun zu müssen, als wäre alles gut. So, die wissen, was los ist, die wissen, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Wenn ich im Unterricht mal eine schlechte Phase habe und wirklich einfach völlig apathisch nur auf meinem Platz sitze und mich nicht mehr beteilige, dass die Lehrer dann nicht denken, oh, was ist denn da los, die ist doch sonst immer so aktiv dabei, sondern das ist einfach abstempeln und okay, ich weiß, was los ist, ich lasse sie in Ruhe und dann passt das schon so. Dann habe ich nicht so den Druck, immer Leistung bringen zu müssen. Aber wie erkläre ich das? Ich habe das Gefühl, wenn ich keine Leistung bringe, muss ich mich dafür rechtfertigen, warum ich keine Leistung bringe. Wenn ich aber weiß, dass die wissen, was los ist, habe ich halt diesen Druck nicht mehr. Und auch einfach zu wissen, wenn ich dann meinen Tag zu Hause bleibe, dass dann die Schule Bescheid weiß, dass ich nicht schwänze, dass es kein Desinteresse ist, sondern dass es mir psychisch einfach nicht gut geht und ich einfach mal einen Tag Pause brauche. So. Dass ich halt einfach, ja, einfach krank bin, so ganz platt gesagt.
Nochmal zu dem Thema mit der Maske, ne? Was ich dann auch ganz häufig in dem Zusammenhang erlebt habe, dass die Gesellschaft teilweise gar nicht richtig erwartet, dass man diese Maske trägt. Klar, man setzt die Maske auch auf, um sich selbst zu schützen. Aber irgendwann kann man die auch nicht mehr so wirklich abnehmen, habe ich das Gefühl. Man gewöhnt sich da halt so dran, diese Rolle oder diese heile Welt vorzumachen. Und dass gerade im Freundeskreis oder in der Familie doch einige auch verletzt waren, dass man, warum hast du dich denn uns nicht anvertraut und so. Man denkt sich nur so, ja, ich konnte halt nicht.
Ja, stimmt.
Und dass da dann manchmal eben auch noch zusätzliche Vorwürfe gemacht werden, wo man auch denkt, oh, sorry, das war der Grund, warum ich nichts gesagt habe.
Und ich muss auch sagen, dass ich die Frage, hey, wie geht's dir, mittlerweile richtig schlimm finde. Also so, wenn es so auf so einer Smalltalk-Ebene ist. Ich weiß natürlich, wenn Freunde mich das fragen oder auch wenn du mich das fragst, das ist dann ernst gemeint. Und dann kann ich auch ehrlich antworten. So. Aber so dieses von Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, so Smalltalk-mäßig, hey, wie geht's dir? Weil ich dann da immer stehe und mir denke, es kostet mich jetzt Kraft, eine nicht ehrliche, aber schöne Antwort zu geben, aber ich kann auch keine ehrliche Antwort geben, weil das dann so ein Riesenthema werden würde. Und ich persönlich, ich finde es halt auch irgendwie andersrum anstrengend. Es gibt ja so Leute, dass wenn man halt so fragt, so, hey, wie geht's dir? Dann immer so, oh ja, muss ja, ne? So gegrummelte Antworten kommen. Das finde ich persönlich halt irgendwie auch schwierig. Aber irgendwie, also das ganze Konzept Smalltalk ist halt einfach anstrengend. Weil ich will halt nicht die Person sein, die immer nur rumjammert. Mir fällt es aber auch schwer, dann einfach gut zu sagen, weil es halt oft nicht stimmt, so. Das ist einfach ein riesiger Struggle.
Ja, verständlich.
Genau, dann wollte ich einmal noch ein bisschen erzählen, wie ich dann halt tatsächlich Hilfe bekommen habe und da dann tatsächlich auch mal kurz ausholen zum Thema Fluch und Segen der Privatpatienten. Also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich persönlich bin privatversichert. Das geht über meinen Vater. Mein Vater ist auch privatversichert und dann bin ich halt über ihn mitversichert. Also ja, ich weiß, das ist ein absolutes Privileg, weil ich dadurch viele Vorteile habe, ja, das weiß ich. Und ich merke es auch momentan, also halt auch, was die Arztsuche angeht, Therapieplatzsuche, man hat halt einfach bessere Chancen, einfach weil man halt auch Privatpraxen anfragen kann. Und es gibt mittlerweile sehr viele Privatpraxen. Ich weiß, dass ich vergleichsweise schnell an meinen Therapieplatz gekommen bin, das weiß ich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich möchte aber trotzdem einmal eine Schattenseite davon aufzeigen, weil mir das nämlich jahrelang tatsächlich im Weg stand. Weil ich nämlich genau wusste, egal was ich mache, egal wie ich mir versuche, Hilfe zu suchen, meine Eltern werden davon erfahren. Weil alle Rechnungen über den Schreibtisch von meinem Vater gehen. Weil es ja eben als Privatpatient musst du halt meistens die Rechnung einmal quasi auslegen und dir dann hinterher das Geld von der Versicherung zurückholen. Das heißt aber, die meisten Rechnungen musst du halt einmal eben selber bezahlen. Ne? Also klar, kommt natürlich darauf an, was es ist. Auch wenn ich einfach nur beim Gynäkologen zur Vorsorge bin, das geht alles über den Schreibtisch von meinem Vater. So, ja, könnte man sich jetzt denken, so, dann ist das halt so. Ich meine, ist ja nichts Schlimmes bei. Aber wie gesagt, mir stand das jahrelang im Weg, mir überhaupt Hilfe zu suchen, weil ich ein riesiges Problem damit hatte, mit meinen Eltern darüber zu sprechen.
Ich finde gerade das Thema mit den Eltern ist halt echt schwierig. Wie erkläre ich das meinen Eltern, ohne dass die sich Vorwürfe machen und ohne dass, also Eltern sind halt leider meistens nicht unbeteiligt und das will man aber auch nicht so direkt kommunizieren.
Genau.
Das ist halt wirklich der größte Struggle an der Sache, ist es deinen Eltern zu sagen.
Ja, halt eben so eine Mischung aus, ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen, ich möchte nicht, dass sie sich Vorwürfe machen, aber bei mir war auch immer so die Angst dabei, nicht ernst genommen zu werden.
Ja, genau.
Kurz vorweg, die Angst war völlig unberechtigt, aber trotzdem, ich habe immer so gedacht, nee, wenn ich was sage, dann werde ich nicht ernst genommen und dann wird das so klein geredet und ach ja, hier Pubertät und so. Da hatte ich richtig viel Angst vor, deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl, ich kann mir irgendwie Hilfe suchen, weil wie gesagt, dann hätten ja zwangsläufig meine Eltern davon erfahren müssen. Anders geht's tatsächlich nicht. Ich habe mich da sehr ausführlich versucht, irgendwie das wirklich konkret so erfahren, dass es nicht anders geht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also wenn man halt gesetzlich versichert ist, dann gibt's da immer noch Möglichkeiten, weil du ja auch, wie sagt man das denn, so ein gewisses Recht auf Privatsphäre hast. Und selbst wenn du über deine Eltern versichert bist als gesetzlich Versicherter, hast du die Möglichkeit, dass deine Eltern nicht erfahren, weswegen du dich behandeln lässt. Diese Möglichkeit hatte ich halt einfach nicht. Das geht einfach nicht, weil halt eben die Rechnungen alle irgendwie bezahlt werden müssen. Also ich hätte natürlich selbst Zahler werden können, aber das ist einfach, das stand nie irgendwie im Raum, einfach weil das zu teuer ist. Das hätte ich mir niemals leisten können von meinem Taschengeld. Schon gar nicht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ja, und wie ist es dann am Ende rausgekommen? Und ich muss sagen, das ist einfach, ja, ich glaube, dass meine Mutter da einfach ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl hatte. Ich glaube, sie hat es schon länger geahnt, auch gerade im ersten Lockdown, in Corona-Zeiten, kamen tatsächlich auch mal so Aussagen wie, oh, ich glaube, du wirst da oben in deinem Zimmer langsam depressiv. Zu dem Zeitpunkt saß ich da so, bin ich schon längst, aber danke. Also ich glaube, meine Mutter hat so ein bisschen irgendwie gemerkt, keine Ahnung, vielleicht war es auch nur Zufall. Auf jeden Fall hat sie mir dann im Frühjahr irgendwann mal zwischendurch eine Sprachnachricht geschickt von wegen, hey, ich wollte mich mal melden, so, ne, einfach fragen, wie es dir geht. Ja, und was sie halt auch sehr gut auf den Punkt getroffen hatte, dass sie sich halt von sich aus melden wollte, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich nur bei ihr melde, wenn ich ein Problem habe. Sondern dass sie mir quasi die Möglichkeit gibt, zu sagen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich nur, weil ich ein Problem habe, mich bei ihr melde. Versteht man, was ich meine?
Ja, schon.
Und das war halt zu dem Zeitpunkt echt absolut der zugeworfene Rettungsring, den ich gebraucht habe. Ich weiß noch, ich war im Unterricht und ich habe mir halt diese Sprachnachricht angehört. Oder es war so kurz vor Unterrichtsbeginn, Lehrer noch nicht da. Und ich habe mir halt diese Sprachnachricht angehört und ich habe so angefangen zu heulen. Ne? Ich bin so zusammengebrochen, einfach weil sie genau diesen Nerv getroffen hat bei mir. Ja, und dann habe ich halt, war ich tatsächlich einfach ehrlich und es ist rückblickend betrachtet so gut, dass ich tatsächlich einfach ehrlich war, weil es mir so viele Möglichkeiten eröffnet hat. Ja, ich habe dann meiner Mutter einfach mal ehrlich erzählt, was bei mir los ist und so. Und ja, wie gesagt, gegen meine jahrelangen Ängste hat sie super gut reagiert, war da super offen, total verständnisvoll. Und vor allen Dingen auch ist sie mir super doll entgegengekommen, was so die ganzen Ärzte angeht. Also sie hat von Anfang an immer angeboten, dass sie für mich Termine macht, dass sie auch mitkommt und dann so lange im Wartezimmer wartet, weil sie einfach weiß, wie unfassbar schwer es mir fällt, irgendwo neu hinzugehen und wie sehr ich es hasse, zu telefonieren. Und was ich ganz süß fand, früher war es halt immer so, nee, du musst das lernen, du musst da jetzt selber anrufen, du musst selber deine Arzttermine machen, das musst du lernen, du musst da jetzt durch, irgendwann wird das schon. Das hat sie halt bis jetzt kein einziges Mal gemacht. Also sie hat immer gesagt, nee, kein Ding, ich rufe da für dich an. Weil sie genau wusste, wenn sie das nicht für mich macht, ich persönlich mache es nämlich nicht. Und das ist einfach, ja, klingt jetzt so dumm, aber das ist für mich einfach ein sehr großer Liebesbeweis.
Ja, auf jeden Fall.
Sie hat dann für mich, hier wo ich jetzt, also ich bin ja bei meinen Eltern ausgezogen und da wo ich jetzt wohne, hat sie dann auch einen Hausarzt für mich rausgesucht, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Hausarzt hatte. Und dann ist sie da mit mir hin und das erste Gespräch, da war sie tatsächlich auch dabei. Und auch die Ärztin war super freundlich, hat mich total ernst genommen, hat mir dann tatsächlich mehrere Überweisungen ausgestellt, was sie nicht hätte machen müssen, weil ich als Privatpatient tatsächlich freie Arztwahl habe. Also ich darf zu jedem Arzt hingehen, ohne dass ich eine Überweisung habe. Ja, aber trotzdem, also sie hat sich da echt wirklich total bemüht. Genau, und dann hat meine Mutter mir halt weiter mit der Ärztesuche geholfen. Dann hatte ich, wie gesagt, im Februar den ersten Termin bei einem Psychiater. Das war halt einfach ja schneller zugänglich als ein Therapieplatz. Und dann habe ich quasi so als erste Notlösung halt ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Das ist tatsächlich gar nicht unüblich, dass man halt erstmal versucht, das Schlimmste so ein bisschen mit Medikamenten abzufangen, bis man halt dann eben einen Therapieplatz hat.
Ja.
Ich finde es ein bisschen witzig, weil wie gesagt, meine Mutter ist super supportive und so, aber ich merke halt, dass es mir immer noch schwerfällt, über bestimmte Themen zu sprechen. Wir hatten eine sehr unangenehme Situation neulich. Wir waren zusammen essen, wir haben uns in der Stadt getroffen und bis dahin war es so sehr oberflächlich, was ich ihr so erzählt habe. Und dann hat sie erzählt, dass in einer Tischlerei, für die sie arbeitet, hat sich wohl eine das Leben genommen. Und dann kam sie so von wegen, dass sie das natürlich zum Nachdenken bringen würde. Und hat sie mich tatsächlich gefragt, ob ich denn auch solche Gedanken hätte. Und ich saß da und war so, Mama, ich möchte dir das eigentlich nicht erzählen. Aber wenn du doofe Fragen stellst, kriegst du auch doofe Antworten. Und dann meinte ich halt so, ja, schon. Und sie ist halt sofort so, ja, willst du nicht vielleicht doch in die Tagesklinik und hier und da und jenes? Und ich war so, unangenehm.
Aber allgemein, also jetzt mal davon ausgegangen, dass es bleibt, wie es ist. Würde ein Klinikaufenthalt für dich in Frage kommen oder sagst du, ey, das geht gar nicht?
Also jetzt vor ein paar Wochen, wo es mir so schlecht ging, stand tatsächlich Thema Tagesklinik nochmal im Raum. Ha, ich weiß nicht. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, meinen Alltag so aufzugeben. Mhm. Und das war auch zu dem Zeitpunkt ein Riesenproblem, weil ich wusste, es würde mir bestimmt gut tun. Und es kann ja nicht so weitergehen, dass ich mich so durch den Alltag irgendwie durchquäle. Aber trotzdem konnte ich mir das einfach nicht vorstellen, meinen Alltag so aufzugeben.
Mhm.
Und die Ausbildung zu pausieren oder sonst irgendwas, das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, weil ich einfach viel zu viel Angst davor habe, was danach wird, weißt du?
Ja, verständlich. man nimmt sich halt sehr lange Zeit für sich selbst, ne? Und das ist halt einfach in unserer Gesellschaft nicht so.
Und das auch so für sich selbst zu akzeptieren, schwierig.
Klinik ist halt auch einfach so leider so hart stigmatisiert.
Ja.
Also ich kenne Leute, denen hat das extrem geholfen und so. Aber für mich selbst würde das auch nie in Frage kommen, weil ich einfach zu sehr in meinen Alltagsstrukturen hänge und zu sehr Schuldgefühle haben werde.
Ja.
Nee, also ich glaube nicht, dass es in meiner Situation jetzt nochmal dazu kommt, dass ich so instabil werde. Man sagt niemals nie, aber ich glaube nicht, dass das nochmal für mich Thema sein wird. Außerdem, also ich bin ja in einer Psychiatrie in Behandlung, aber Zwangstherapie wegen Transsexualität. Dementsprechend bin ich ja sowieso in ein therapeutisches Haus angebunden. Also mein Psychiater und mein Psychologe sitzen ja quasi ein Stockwerkunterschied so. Das ist halt alles so in einem Haus, was da passiert. Ja, allgemein, also ich habe halt das Gefühl, ich brauche meine Therapie nicht mehr, aber ich muss halt weiterhin hin. Und das ist halt einfach, ich habe das Gefühl, dass ich halt jemanden, ich habe ja so lange auf mein, jetzt sind wir wieder Thema Kassenpatient und Privatpatient, ich habe so lange auf meinen scheiß Therapieplatz gewartet und ich hatte halt das Gefühl, dass da jemand anderes, der vielleicht irgendwann seine Hormontherapie machen möchte, gerade wartet und ich blockiere da einen Platz.
Ja.
Andererseits habe ich ja auch keine Wahl und mein Therapeut meinte halt, ich hatte das halt auch mal so angesprochen, weil ich überlegt hatte zu wechseln. Ich muss mich diesen Monat eigentlich noch dringend um einen Termin kümmern und Überweisungen und so. Oh, ich kann es nicht mehr, Überweisungen holen. Oh, ich kotze. Es nervt mich so. Ich habe das Gefühl, jede Woche ist Quartalsende und ständig muss man Überweisungen holen. Das ist halt nochmal ein anderer Fokus, ne? Weil was so Depressionsgeschichten angeht und so, war mein Therapeut ja auch sehr kompetent. Und ich finde, es ist halt super viel wert, wenn man einen Therapeuten findet oder eine Therapeutin findet, die einem wirklich unterstützt und versteht, was irgendwie mit einem los ist. Und auch manchmal so Dinge sagt, die man selber so für sich nicht traut auszusprechen oder zu formulieren. Dann fällt es einem danach leichter, das zu formulieren. Und das, so eine Momente hatte ich nicht oft, aber das, wenn sie da waren, dann war ich immer richtig erleichtert.
Das hatte ich tatsächlich in der letzten Stunde, weil es dann bei uns auch nochmal darum ging, halt so dieses Akzeptanz und so. Und ich habe super lange gehadert, das zu sagen, aber dann meinte ich halt so, dass es mir schwerfällt zu akzeptieren, dass ich krank bin. Und ich hatte so Skrupel davor, das so zu sagen, ich bin krank. Ich hatte so in meinem Kopf, geht dann sofort dieses, ob man das jetzt als Krankheit bezeichnen kann. Und mein Therapeut einfach so guckt mich so an und so, ja, das ist richtig. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt zu akzeptieren, dass das so ist und sich selbst damit zu akzeptieren. Und ich war so, positives Feedback, danke.
Aber es ist ja auch so. Also das Problem ist ja auch, du würdest ja sonst keiner anderen Person ihre Depression absprechen.
Nein, überhaupt nicht, es ist so bescheuert.
Es ist halt nur einem selbst gegenüber, dass man halt so, ach, Depression ist keine Krankheit.
Oh, jetzt komm, stell dich doch nicht so an.
Genau.
Ja, ich würde es keiner anderen Person, egal wer mir das jetzt erzählen würde, ich würde es niemandem absprechen, aber mir selber ist es schon schwierig, ja. Hey, voll bescheuert eigentlich. Mhm. Gehirn, kannst du bitte aufhören, doof zu sein?
Ja, aber das ist allgemein, es ist ja einfach dein Gehirn, was das Problem ist. Dein Gehirn, was die Welt plötzlich nicht mehr in Farben sieht und dein Gehirn, was dir irgendwie vorgaukelt, alles wäre scheiße.
Ja.
Was ich halt auch gemerkt habe, halt so wirklich an jeder schlechten Situation so festhangelt. Jetzt habe ich mir verdient, depressiv zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Man ist da halt in so einer Spirale drin und ich finde das ganz wichtig, dass man da irgendwie sich Hilfe holt, bevor es zu spät ist. Also ganz großes Appell an euch da draußen. Eigentlich, also jeder hat in der heutigen Gesellschaft irgendeine Macke, die man in der Psychotherapie bearbeiten kann.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach so ein Generationsding, kann das sein?
Ja, ja.
Ja.
Ich denke, dass das schon immer da war. Auch gerade, was so ganz viel mit Traumata angeht und so. Aber es ist halt heute einfach nicht mehr so stigmatisiert, obwohl es auch immer noch zu sehr stigmatisiert ist. Aber heute gibt es halt auch viel Forschung und auch gute Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen und wirklich erfolgreiche Therapien und so. Wobei Depression auch immer so ein Ding ist, genauso wie zum Beispiel Essstörungen oder andere Dinge. Also man kann halt damit leben lernen. Das Gehirn hat sich ja schon irgendwie darauf umstrukturiert, das wird sich so schnell nicht mehr ändern. Man muss halt seine Trigger erkennen und lernen, mit diesen Triggern umzugehen. Also in der Therapie spricht man davon Skills. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Gehirn täuscht mir wieder vor, die ganze Welt wäre scheiße und alle Menschen hassen mich, mir dann zu sagen, nein, das ist nicht so, das ist jetzt gerade meine Depression, die aus mir spricht. Und mit diesen Persönlichkeitsanteilen halt irgendwie umzugehen zu lernen. Wie du zum Beispiel auch sagst mit, oh, jetzt die Geräusche werden lauter, mein Gehirn filtert nicht mehr, dann ziehe ich mich mal aus der Situation zurück oder so.
Ja.
Manchmal hilft ja auch schon so die Erkenntnis, okay, gut, jetzt ist ein bisschen zu viel. Mein Gehirn macht wieder sonst was. Also es ist ja nicht diese Unsicherheit, ich weiß nicht, warum jetzt alles um mich herum laut wird, sondern man weiß so, okay, gut, das ist jetzt hier Depression.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Und vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich darf mich mies fühlen, ich darf auch mal das zulassen und rauslassen irgendwo. Haben sich deine Symptome eigentlich über die Zeit verändert?
Och, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Doch, ich glaube, nee, weiß ich nicht. Also Thema Schlaf ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Ich habe große Probleme, einschlafen zu können. Also ich muss da echt immer so einmal die ganze Palette an Tricks anwenden. Also ich habe schon so viel Stuff aus der Drogerie ausprobiert, so Baldrian, und mittlerweile habe ich so ein Melatonin-Spray, das hilft ganz gut. Und halt Hörbuch oder sonst was, ne? ASMR, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und mein Hauptproblem ist, und ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das der Psychiater oder der Therapeut macht, dass das auch mal angegangen wird. Mein Problem ist halt einfach, auch wenn ich schlafe und auch wenn ich genug schlafe, wache ich nicht erholt auf. Ich bin immer müde. Und das ist so anstrengend. Und vor allem ist es so unfair, weil ich mir denke, so, ich habe doch 9 Stunden geschlafen. Was ist das Problem? Aber ich bin tagsüber immer müde. Ich habe so zu kämpfen. Und ich kann auch tagsüber überall einpennen. Ich penne auch ständig in der Bahn ein. Das ist gar nicht cool. Ich kann tagsüber, kann ich überall schlafen, auch so nachmittags. Ich lege mich kurz aufs Sofa, bin zack weg, aber kaum will ich mich abends bewusst ins Bett legen zum Schlafen, geht's nicht mehr. Und es ist so ein Abfuck. Ja, und was bei mir, glaube ich, so die Hauptpunkte sind, ist halt einfach diese emotionale Erschöpfung, so dieses Gefühl von, oh Gott, ich kann einfach nicht mehr. Und wenn jetzt noch eine stressige Sache auf mich zukommt, dann fange ich einfach an zu heulen, so.
Mhm.
Also ja, diese emotionale Erschöpfung ist bei mir ganz, ganz groß, dass ich einfach so hart überfordert bin mit meinem Leben, dass dann jede Kleinigkeit zum Riesenproblem wird.
Ja, glaube ich dir sofort. Aber irgendwann kommt ja auch immer der Punkt, an dem man Depressionen auch nicht mehr so verstecken kann. Dann sieht man das einfach Menschen an. Dadurch, dass sie halt entweder sich halt total zurückziehen oder andere Dinge tun. Also erstmal, man sieht total übermüdet eventuell aus, wenn man gar nicht mehr schläft oder so. Oder manche fallen ja auch in Alkoholismus oder sowas. Das kann man dann halt nicht mehr verstecken. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch in dem Zusammenhang Selbstverletzung. Und kaum etwas ist so stigmatisiert wie selbstverletzendes Verhalten.
Ja, es ist so krass.
Alles, was halt nicht irgendwie gerade mit Schneiden zu tun hat, ist ja angeblich auch keine Selbstverletzung. Aber wenn man sich schneidet, ist es jetzt auch wieder irgendwie
Ja, man wird so in die 2000er Emo-Ecke abgestempelt,
ja,
und
ist
so.
Ja, ganz schlimm.
Komisch irgendwie. Ich frage mich auch, also, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man auch ganz viel auf Unverständnis trifft. Und ich treffe dann mit Unverständnis auf dieses Unverständnis. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, was da dann in der Leuteköpfe abgeht irgendwie. Also, ja, ich kann das verstehen, gerade wenn man halt irgendwie so Narben sieht, dass vielen Leuten, die vielleicht mit dem Thema nicht so viel zu tun haben, dass sie es einfach nicht nachvollziehen kann, wie sich Menschen sowas selber antun können.
Mhm.
Aber teilweise wie unsensibel damit dann umgegangen wird, das finde ich richtig, richtig hart. Und was ich dann halt immer so schwierig finde, also ich bin halt gerade in der Phase, ich bin quasi gerade auf kaltem Entzug und mich triggert alles. Also ich bin so schnell getriggert. Mich triggert schon das Regal in der Drogerie mit den Rasierklingen. Also oder ist ja schon super selten, dass es so einzelne Klingen zu kaufen gibt, aber allein schon die ganze Rasiererabteilung ist für mich super schwer. Also, ne, auf dem Level bin ich gerade, dass sogar sowas mich triggert. Und wenn dann Leute auch noch blöde Kommentare machen oder schlechte Witze oder so, das ist halt einfach bei mir so emotional behaftet, das ganze Thema. Ja, und da würde ich mir einfach von der Gesellschaft im Allgemeinen mehr Sensibilität wünschen.
Ja, weil es im Endeffekt ist es genauso wie zum Beispiel Alkohol oder andere Dinge halt einfach ein Eskapismus. Und einfach es ist so viel Druck da, man muss den Druck irgendwo ablassen. Und es gibt so viele verschiedene Formen der Selbstverletzung. Und wo fängt das an, wo hört das auf? Ist halt, also alles kann etwas sein, was man aus Selbstverletzungsgründen tun kann. Selbst Sex ist etwas, was man aus Selbstverletzungsgründen tun kann.
Ja.
Weil man sich selbst schaden möchte oder selbst Schmerzen zufügen möchte. Und das Problem ist halt, also man muss sich ja theoretisch von niemandem rechtfertigen, aber alle tun immer so, als müsste man sich vor den Personen rechtfertigen.
Ja,
und als hätte man irgendwie, ja, warum machst du das denn? Ja, weiß ich nicht, warum ich das mache. Und ganz ehrlich, wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ob ich das irgendwann mal machen werde, hätte ich 100%ig Nein gesagt. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Menschen das machen, hätte ich nie gedacht, dass, also wirklich niemals gedacht, dass ich das irgendwann mal mache. weil es aber so schnell, also Menschen, die das halt nicht kennen, verstehen es halt meistens nicht im Sinne, dass es halt einfach super abhängig macht. Und es ja, so schnell total. Ist, es fängt halt mit ein paar kleinen Sachen an, aber du kannst halt nicht mehr aufhören. Du denkst die ganze Zeit dran, weil es halt für diesen kurzen Moment dir so eine Art, ja, wie Drogen, so eine Art.
Ja, so eine Erleichterung gibt.
Ne? Ja, und es ist so halt auch so, genau. Du hast ja. halt das Gefühl, du hast alles, was so in dir ist, die ganzen seelischen Schmerzen nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist halt auch so eine Art des, also bei manchen Leuten, so eine Art des Kontrollzurückgewinns. Bei anderen ist es wieder dieses pure einfach irgendwas tun. Bei wieder anderen ist es, dass sie das brauchen, dass man das Blut sieht oder irgendwie das Innere nach außen kehren. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, ganz viele verschiedene Gründe und Absichten. Und vielleicht sind da auch bei einigen Menschen ausnahmsweise vielleicht auch diese Aufmerksamkeitsgedanken mit dabei. Aber jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere Absichten und die sind alle individuell. Und das kann man jetzt wieder auf alle möglichen Dinge beziehen, dass nur weil es ein paar Ausnahmen gibt, wie da die ganze Gruppe irgendwie fertig gemacht wird oder ja, stigmatisiert wird.
Ja, dieses, oh, du willst ja auch nur Aufmerksamkeit.
Ja, und man wird gleich mit Borderline abgestempelt. Und sie verletzen sich selbst. Haben Sie schon mal über Borderline nachgedacht?
Ja.
Ja, schwieriges Thema.
Ich musste tatsächlich in der Therapie auch als erstes einen Test machen. Also Leute, herzlichen Glückwunsch. Ich bin keine Borderlinerin. Schon mal gut. Das ist das Einzige, was ich sicher weiß. Und mein Therapeut war halt auch so, ja, also ich denke es jetzt mal bei Ihnen nicht, aber wir sollten da schon noch mal gründlicher nachforschen. Dann habe ich halt so, es gibt ja so 12 Millionen Fragebögen, musste ich halt einmachen, explizit zum Thema Borderline.
Mhm. Es gibt ja immer so diese Kriterien, also man kriegt die Diagnose Borderline, indem man, ich bin jetzt kein Fachmann so, aber es gibt halt so, ich glaube, 8 Kriterien oder so, wenn man davon eine bestimmte Zahl erfüllt. Aber einige kreuzen sich halt auch mit Depressionen.
Ja, das kann sein.
Ich finde es halt so schwierig, dass auch gerade Borderline, das ist so eine komplexe Erkrankung und ich weiß, dass diese Menschen da einfach auch extrem drunter leiden, die erkrankt sind, weil halt diese Komponente von also der emotionalen Erpressung anderen gegenüber noch mit dabei ist und das nochmal ein ganz anderes Ausmaß hat, dass man halt nicht nur irgendwie mit sich selbst so kämpft, sondern auch mit den anderen. Also weißt du, was ich meine? Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie das eine, das ist halt nochmal eine ganz andere Sache und ich finde, da sollte man super vorsichtig sein.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wenn ein junger Mensch zum Therapeuten geht und erstmal die Diagnose Borderline in den Raum geworfen wird, dann war mein Gefühl immer, dass ich sofort das Vertrauen in die Person verloren habe. Weil ich das Gefühl habe, die würde mir unterstellen, ich würde das alles nur machen, um andere Menschen unter Druck zu setzen.
Ja.
Was halt wirklich der absolute Schwachsinn ist.
Ist halt so Schublade auf, Person rein, Schublade zu, ne?
Genau. Und ich finde, dass dadurch, dass das halt immer so in den Raum geworfen wird, als allererstes, anstatt sich erstmal irgendwie mit der ganzen Sache zu befassen und rauszufinden, okay, ist die Person, also die wird ja auch nicht sofort irgendwie eine narzisstische oder paranoide Persönlichkeitsstörung unterstellt oder Transsexualität zum Beispiel, wo ich immer gehofft habe, dass die einfach mal dahinter kommen. So, ich habe immer Andeutungen gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich das kommunizieren soll. Und was kommt? Ja, sie haben bestimmt Borderline. Und ich dachte mir so, nein, ich möchte nur meine Gebärmutter nicht haben. Können wir bitte darüber reden? Das ist keine Dissoziation, das ist dauerhaft.
Ja, das ist ein schwieriges Thema.
Ja, super schwierig. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt gerade hier politisch korrekt äußern. Das ist nur unsere Sicht als betroffene Personen. So. Aber wir können halt nur für uns sprechen. So. Deswegen lassen wir diesen ganzen fachwissenschaftlichen Kram auch weg. Ich denke, da gibt es ganz andere Podcasts, die da sehr gut drüber berichten können. Und sehr viel zu sagen können. Wir können aber lediglich unseren Teil dazu beitragen, indem wir halt unseren kleinen Teil zur Normalisierung und indem wir halt darüber sprechen und unsere Erfahrungen damit teilen. Weil etwas, was uns keiner oder was kein anderer uns sagen kann, sind halt, oder kein anderer teilen kann, sind halt die eigenen Erfahrungen, die man selber gemacht hat, weil das ist wieder so anders und so individuell. Ich finde es immer super, wenn Leute über ihre Depression berichten, weil das halt einfach auch so eine komplexe Sache ist.
Ja, und wie gesagt, weil es halt einfach bei jeder Person unterschiedlich ist. Keine Depression ist wie die andere, so, weil einfach auch Menschen unterschiedlich sind. Und deswegen, glaube ich, muss unsere Gesellschaft da noch ganz viel dran arbeiten, allgemein ein bisschen sensibler bei dem Thema zu werden. Einfach weil du nie weißt, was in der Leute Köpfe vorgeht. Und ja, mich hat das ziemlich zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich vor kurzem bei der Arbeit einem Kollegen anvertraut und später noch einer Kollegin. und habe das halt einfach mal so kommuniziert. Gerade bei dem einen dachte ich mir, okay, ich wollte halt nochmal dieses, was ich auch in der Schule hatte, so wenn ich erstmal drüber gesprochen habe, dann nimmt mir das persönlich ganz viel Druck. Ne? Das war so mein Gedanke dabei. Und halt in beiden Gesprächen als erste Reaktion auf meinen Bericht war halt, oh, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Oh, hätte ich bei dir gar nicht gedacht. Und da denke ich mir so, ja, es steht mir halt nicht auf die Stirn geschrieben. Und gerade bei der Arbeit kann ich das sehr gut überspielen und tue es auch sehr viel. Was ja beim Umkehrschluss auch bedeutet, dass eventuell Leute dann bei der Arbeit in meinem Umfeld vermutlich weniger sensibel mit dem Thema sind, einfach weil sie es bei mir ja nicht vermuten. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dass ich ja vielleicht viel eher in die Gefahr komme, mir blöde Witze anhören zu müssen. So, weißt du? Und das ist ja aber eigentlich vom Konzept her falsch rum gedacht. So, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du selber das bei anderen Leuten immer erkennst und dann weißt, bei wem du besonders sensibel sein musst und bei wem du das nicht musst. Das ist ja... Das geht ja so nicht auf, das Konzept.
Ach, ja, schweres Thema. Schweres Thema auf jeden Fall.
Ich kann auch nicht mehr denken. Oh, nee, warte. Warte, eine Sache noch. Das fällt mir gerade ein. Nochmal kurz Ergänzung zum Thema Struggle im Alltag. Mir fällt es super schwer, Entscheidungen zu treffen. Und es fängt schon bei so Kleinigkeiten an. So, was will ich essen? Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Nehme ich den Bus oder laufe ich lieber? Und dann kommen halt die großen Entscheidungen und da zerbreche ich teilweise dran. Einfach, weil ich immer Angst habe, dass ich meine Entscheidung bereuen könnte. Und dieses Wissen, dass man ja meistens nie eine perfekte Entscheidung treffen kann, weil jede Entscheidung halt Pro und Contra mit sich bringt. Und man dann halt auf jeder Seite das jeweilige Contra mit in Kauf nehmen muss. Allein dieser Gedanke macht mich dann teilweise so fertig, dass ich keine Entscheidung treffen kann. Und das ist einfach richtig, richtig hart anstrengend. Wenn ich so richtig erschöpft bin, dann geht das halt gar nicht mehr. Und das ist immer witzig, wenn ich dann in Gesellschaft bin, weil ich dann nur so stehe, ist mir egal, entscheidet das für mich. Ich will nichts mehr entscheiden müssen. Und dann Leute, die nicht wissen, was los ist, stehen daneben und sind so, hä, was ist denn mit ihr falsch? Ich glaube, ich möchte noch von der Hochzeit erzählen. Ist das okay?
Ja, ja, klar.
Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, was mir wieder sehr doll meine Grenzen aufgezeigt hat. Und ich dachte, ich erzähle da mal von, einfach so, dass man sich das mal so vorstellen kann. Ich war letzten Samstag auf einer Hochzeit. Es war an sich total schön, es war eine schöne Feier. Aber auch da, mir sind halt wieder meine Grenzen sehr doll klar geworden, weil es mich einfach so krass erschöpft hat. Und ich war auch den Tag danach, ich war so groggy. Ich habe den ganzen Tag nur rumgehangen, habe auf dem Sofa gelegen, bin bei der ersten Gelegenheit eingepennt, habe dann erstmal geschlafen. Ich habe wirklich nichts mehr gemacht. Dabei habe ich nicht getrunken und wir haben auch danach genug geschlafen. So, ne? Also man könnte sagen, okay, ist normal, dass man nach einer großen Feier platt ist, aber nicht mal das war. Ne? Also wie gesagt, kein Alkohol, genug geschlafen trotzdem und so, aber ich war so fertig. Und es war halt schon einfach viele fremde Menschen, Menschen, die ich nicht kenne. Also ich kannte da wirklich super wenig Leute. Also ich kannte halt das Brautpaar und so ein paar einzelne Leute, weil das halt Freunde von meinem Freund sind, die ich schon mal getroffen habe. Und einfach so, ja, fremde Menschen, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Mhm. Ja, und dann halt natürlich ganz viel Smalltalk so, und wer bist du so? Dieses, und woher kennst du das Brautpaar? Ach, ganz furchtbar. Und dann haben wir am Anfang ein Spiel gespielt und ich fand an sich das Konzept von diesem Spiel schön. Es war eine witzige Idee, aber es ist halt einfach nichts für introvertierte Menschen gewesen. Wir haben ein Kennenlernen-Bingo gespielt. Man hatte halt ein Bingo-Feld mit so verschiedenen Eigenschaften und Aussagen. So, keine Ahnung, hat Harry Potter gelesen oder wohnt weniger als eine Stunde vom Brautpaar entfernt oder so. Und dann musste man halt rumgehen und Leute finden, auf die das zutrifft und sich das von denen unterschreiben lassen. Und wenn man halt ein Bingo voll hatte, hat man halt einen Preis bekommen. Finde ich an sich, so um die Stimmung aufzulockern, eine witzige Idee. Gerade weil es drei Gruppierungen gab und die Gruppen sind gerade am Anfang sehr unter sich geblieben. So, und um das ein bisschen durchzumischen, war es sehr gut. Aber es war für mich halt einfach der Horror. Es hat einfach so krass meine soziale Batterie einmal komplett geschreddert. Also ich saß halt erst an meinem Tisch und da hatte ich schon relativ viel. Und dann wollte ich nur zu einer Person gehen, von der ich was wusste, um mir das von der unterschreiben zu lassen. Und dann bin ich danach dann nicht mehr weggekommen. Ich bin halt echt einmal aufgestanden und dann auf dem Rückweg wurde ich von so vielen Leuten angesprochen. Und ich war schon so, oh Leute, ich möchte mich nicht mehr mit euch unterhalten. Ich habe mein Bingo voll, der Rest ist mir egal. Und dann bin ich halt irgendwie zu unserem Tisch zurückgekommen. Und dann sind aber ständig Leute zu unserem Tisch gekommen. Und ich war halt einfach schon so erschöpft, dass ich halt dann meinen Zettel weggelegt habe. Und ich war so, okay, bei anderen Leuten zuhören, das ist okay. Ne, es war ja auch einfach, die Leute waren gut drauf, es war eine witzige Stimmung. Aber selbst das ging nicht, weil man ja selber ständig angesprochen wurde. Und dieses immer wieder dazu gezwungen zu werden, zu antworten. Das war einfach so hart anstrengend. Und ich war danach so fertig. Ja, je später der Abend wurde, desto schlimmer wurde es halt, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Weil ich saß halt einfach nur noch die ganze Zeit bei uns am Tisch. Und das Problem bei so, gerade bei Hochzeiten, ist ja auch, dass ja gerade die, die das organisieren, wollen ja, dass alle Spaß haben und dass eine gute Stimmung herrscht. Das heißt zum Beispiel, die eine Trauzeugin ist halt zu allen Leuten, die so rumsaßen, immer hingegangen und hat versucht, die zum Tanzen zu animieren. Und ich weiß, dass sie das nicht böse meinte oder so, aber sie ist halt ständig zu mir gekommen und war so, hey, ist alles gut? Möchtest du irgendwas? Du kannst dir ein Lied wünschen, wenn du tanzen möchtest oder sonst irgendwas. Ich war so, das ist total lieb von dir und du bist sehr süß und alles, aber ich möchte bitte einfach hier in meiner Ecke sitzen und in Ruhe gelassen werden.
Ja, verständlich.
So, und nur weil ich dann in dem Moment keine Kraft mehr habe, heißt das ja nicht, dass ich todunglücklich bin und sie sofort irgendwas für mich ändern muss. Ich bin ja dann meistens in solchen Situationen absolut fein damit, einfach nur noch zu existieren und den anderen Leuten zuzugucken. So. Und ich habe das Gefühl, dass sich Leute dann immer sofort in die Verantwortung gedrängt fühlen, irgendwas ändern zu müssen, damit es den Leuten besser geht, was ich total verstehen kann, weil mir das persönlich auch immer so geht.
Das Gastgeber-Syndrom.
Ja, genau. Und ich habe auch immer das Bedürfnis, Leute zu integrieren und ich möchte nicht, dass irgendwer traurig in der Ecke sitzt und das Gefühl hat, dass er gar nicht so richtig teilnimmt. Ist dann immer ein bisschen für beide Seiten eine doofe Situation.
Das stimmt auf jeden Fall.
Deswegen bin ich zum Beispiel auch immer super dankbar, wenn Leute das einfach so offen kommunizieren, weil wie gesagt, ich habe das auch immer so, dass ich das Bedürfnis habe, dass alle irgendwie so integriert sind. Und dann bin ich immer super froh, wenn die Leute einfach sagen, nee, du, ich bin gerade total glücklich damit, einfach hier zu sitzen, ist supi, weißt du, so.
Ja.
Und dann nicht so, ja, ach, ich weiß nicht, ich finde, da ist einfach Kommunikation super wichtig.
Kommunikation ist sowieso immer super wichtig.
Ja, klar.
Das finde ich ist auch ein schöner Abschluss. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
Swing Life Away von Rise Against.
Sehr schön. Meine Dauerschleife der Woche ist von Ivory Tower, Transmission und The Offer.
Nice.
Ja, dann würde ich sagen, nach einer sehr belastenden Folge.
Ja, tut mir leid, dass das jetzt eine etwas, ja,
deepere,
eventuell die Stimmung runterziehende Folge war, aber mir war es halt einfach ein Anliegen, da mal drüber zu sprechen. Nächste Folge wird bestimmt wieder ein bisschen fröhlicher.
Die nächste Folge sind wir ja tatsächlich schon in Wacken. Also vielleicht...
Stimmt. Mal gucken.
Ja, genau. Es bleibt spannend, wir suchen noch eine Lösung.
Bleibt spannend.
Genau. Ja, dann würde ich sagen.
Wir tauchen ab.
Und bis zum nächsten Mal bei
Phantomschmerz.
Tschüss.
Tschüss. Mein Bein schläft ein.
Ich nicke, ich Idiot, das siehst du nicht.
Lol. Sorry, meine Stimme will gerade nicht mehr.
Ich lispel total.
Ich stelle auch...
Und dann... Ja, der fällt gerade was vorbei.
Ich höre es.